Ja, während die Musiker noch ihr Abendmahl bekommen, muss ich jetzt ja nochmal die Deko loben. Also das ist meine Deko. Klar strukturiert, lang haltbar, stabil, super. So ein Adventsbaum, das ist echt, also super. Ich bin echt fasziniert, noch nie gesehen. Also vielen Dank, ich habe jetzt da viel Freude dran gehabt hier vorne. Das jetzt intensiv da betrachtet. So, wir schauen auf eine Geschichte im Lukas-Evangelium. Er erkennt an dem kleinen Bildchen in der Ecke wahrscheinlich schon, um was es geht. Der Lukas, der ja die Weihnachtsgeschichte, die Advents- und Weihnachtsgeschichte, wie wir vielleicht sagen, am ausführlichsten beschreibt und ich finde auch am schönsten, beginnt mit seiner Berichterstattung in Jerusalem. In Jerusalem, da wo praktisch Gott schon mitten unter ihnen, unter den Juden damals seine Wohnung hat. Die erste Geschichte bei Lukas, Zacharias und Elisabeth wird ein Kind verheißen. Es ist ja nicht bloß irgendwo in Jerusalem. Im Tempel, nicht im Allerheiligsten, aber da davor. Im Heiligen, da wo der Räucheropferaltar stand, wo der Zacharias seinen Dienst da tut, der siebenarmige Leuchter und ein Tisch mit so Schaubroten. Geschichtlich war es ja spannend damals. Die Römer hatten ihre eigenen Götter. Und der Herodes war ein gottloser Herrscher, muss man sagen, aber er ließ den Kaiser in Rom göttlich verehren. Das gab dem Reich Zusammenhalt. Und die jüdischen Frommen, die waren oft pharisäisch geprägt. Das heißt, man hat gesagt, wenn man sich nur ganz genau an die Regeln hält oder die richtige Abstammung hat oder beides idealerweise, dann reicht es schon. Und gleichzeitig interessanterweise diese große Sehnsucht nach dem Messias, dem großen Heilsbringer, der verheißen war. Aber wie es bei allen großen Heilsbringern eben so ist, jeder stellt sich den ein bisschen anders vor. Je nachdem, wo er vielleicht sagt, naja, da habe ich eine Not und da wäre es gutes Heil käme. Aber nun ist also Gottes Zeit soweit, dass der große Plan konkret wird. Und so lenkt Lukas unseren Blick auf so ein, man muss eigentlich schon sagen, altes Ehepaar. Älter klingt immer ein bisschen besser, ich weiß. Also ein älteres Ehepaar, die sicher im Alltag Gott schon oft erlebt haben. Da heißt es, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit dem Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. So nicht der ganze Text, aber wir gehen so in Etappen weiter. Den Text habe ich natürlich auch schon mal gelesen, aber mir sind die Namen und die Bedeutung der Namen ein und nie so richtig aufgefallen. Das dieses Jahr so gelesen. Tauchen ein paar Namen auf. Abia, Zacharias, Aaron, Elisabeth und später dann auch Gabriel. Der Abia war so ein Enkel vom Aaron, das heißt, Zacharias geht auch auf die Aaron-Linie zurück. Abia heißt, Gott ist mein Vater. Zacharias heißt, Gott gedenkt. Aaron heißt Erleuchtung. Ihr habt doch auch einen Aaron, der Erleuchtete. Ja. Elisabeth, Gott ist die Fülle. Und Gabriel heißt, Gott ist mein Held. Und wenn man das so ein bisschen zusammensetzt, diese Namen, steht eigentlich da in Kurzfassung schon die ganze Geschichte. Nämlich, Gott, mein Vater, denkt an mich, denkt an uns. Gott schenkt uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir Jesus, den alttestamentlichen Gottesheld, erkennen, der uns die geistliche Fülle bringt. Also Gott, mein Vater, denkt an uns. Gott schenkt uns erleuchtete Augen, dass wir Jesus, den Gottesheld, erkennen, der uns die geistliche Fülle bringt. Also fand ich es irgendwie einfach mal nur spannend, diese Beobachtung, was schon in diesen Namen so drinsteckt. Interessant ist auch natürlich, dass es hier heißt, sie leben untadelig in den Satzungen und Gesetzen. Können wir sagen, ach, außer ein paar Pharisäer, die es jetzt wieder ganz genau richtig gemacht haben. Aber irgendwie klingt es bei Zacharias und Elisabeth anders. Es klingt eher so, als hätten sie eine persönliche Beziehung zu Gott, was natürlich durch die Geschichte dann noch unterstrichen wird. Und sie einfach gern Glauben leben. Nicht gezwungen, nicht unter einem Diktat, es muss, sondern zu sagen, nee, das ist unser Leben, das ist das Beste. Wir leben, wie es Gott gefällt. Sie sind deshalb natürlich jetzt nicht sündlos. Der Paulus kann von sich auch mal sagen, ich habe in allen Satzungen gelebt und alles quasi nach dem Gebot richtig gemacht und kann trotzdem sagen, ich bin der Erste unter allen Sündern. Und trotzdem, sie lebten vorbildlich, gottesfürchtig, ganz bewusst, persönlicher Glauben, wie wir vielleicht heute sagen würden. Gleichzeitig auch in dieser Geschichte erkennbar, persönlicher Glaube heißt nicht, dass alles klappt. Auch das Problem von ihnen wird angesprochen. Auch das Problem wird angesprochen, sie haben kein Kind. Also eine große Last, persönlich vor allen Dingen nehme ich an, aber auch sozial. Vielleicht auch für den Glauben zu sagen, jetzt leben wir doch schon so gottesfürchtig. Da müsste Gott doch, das ist ein Gedanke, den wir gelegentlich vielleicht auch mal haben, da müsste Gott doch, aus meiner Sicht müsste er auch manchmal, aber er tut es nicht immer so. Beide waren schon älter, hochbetagt, schreibt Luther. Und im Grunde war da, vereinfacht gesagt, keine Hoffnung mehr, keine Hoffnung mehr. Und doch reiht sich dann die Elisabeth ja ein in eine Geschichte der Bibel, wie es andere Frauen auch schon erlebt haben, die Sarah, die Frau vom Abraham oder die Rahel, die Mutter von Jakob. Die Frau von Jakob, Entschuldigung, die Rebekka war die Mutter. Die Rahel, die später den Josef geboren hat und dann noch den Benjamin, Simsons Mutter oder die Hannah, die den Samuel geboren hat. Sie steht also in einer Reihe mit Frauen, die dachte, das kommt nicht mehr zustande und dann ein Kind bekam, das aber dann wieder eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Ein interessanter Gedanke ist, dass später der Engel ja sagt, dein Gebet wurde erhört. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, wann der Zacharias zum letzten Mal gebetet hat, dass das Kind geboren ist. Ich stelle mir immer vor, irgendwann hat Elisabeth gesagt, also wie sie es auch immer gesagt hat, mir geht es nicht mehr nach der Frauenweise. Und dann hat man gedacht, naja, dann rein menschlich kann man doch auch aufhören. Aber vielleicht hat er auch weiter gebetet, ein Wunder geglaubt, ich weiß es nicht ganz genau. Sie leben also treu, voller Vertrauen. Und ich denke, sie erleben Gott auch im Alltag. Eben, weil es hier so steht. Sie lebten fromm vor Gott in allen Geboten und Satzungen. Und es hatten Widerspiegelung aufs Leben. Zu sagen, wer mit Gott lebt, der erlebt Gott auch. Und wir haben bei so einer Geschichte immer so leicht den Fokus, da gibt es ein großes Problem und es braucht die große Lösung. Ja, es kann sein, in unserem Leben ist auch irgendwo ein großes Problem und wir warten auf die eine große Lösung. Es wäre nur schade, wenn wir zwischendrin all das ein bisschen aus dem Blick verlieren oder übersehen, wo wir sagen, aber Gott ist im Alltag trotzdem da. Genau wie bei den zwei. Gott ist trotzdem da und denkt an uns, weiß, wie es uns geht, hat die Dinge im Blick. Wir dürfen jeden Tag und die Herausforderungen, die es gibt, mit Gott bewältigen, die Fragen des Lebens, auch die kleinen, mit ihm besprechen, ein Wort von ihm bekommen oder auch Überraschungen erleben. Und wie gesagt, also dieser Gedanke, dass der Zacharias vielleicht auch schon länger nicht mehr betet, aber das Gebetsanliegen bei Gott nicht vergessen ist, fand ich auch ermutigend. Also, ich kenne es aus meinem Leben zumindest, da betet man wirklich ganz arg für was. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, ich glaube, da tut sich nichts mehr. Was jetzt auch immer, ne? Aber zu sagen, bei Gott ist nicht vergessen. Bloß weil ich vielleicht jetzt aufgegeben habe, bloß weil ich vielleicht sage, naja, komm, jetzt sei so gut. Da quält man sich ja fast bloß selber, wenn man da noch weiter dafür betet. Gott hat es nicht vergessen. Er sorgt auch für eine durchaus spätere Erfüllung. Und es war irgendwie eine ermutigende Erkenntnis zu sagen, es sind hier vielleicht auch manche Gebete, die nicht mehr gebetet werden, die aber irgendwann mal ein Anliegen waren. Ich kann es nicht versprechen, sie erfüllen sich alle, aber ich weiß, dass sie bei Gottes Halb noch nicht vergessen sind. Es geht dann weiter. Und es begab sich, als Zacharias im Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheropferaltars. Und Zacharias, da stimmt irgendwas nicht. Ihn sah, muss es wohl heißen. Das ist die automatische Korrektur bei Word oder irgendwas, ne? Also, und Zacharias, als, na egal, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Hatte Urtext schon einmal schwer zum Übersetzen. Das ist. Also, Gott lenkt die Geschicke in dieser Geschichte. Also mir war ehrlich gesagt nicht ganz bewusst, wie groß diese Priesterschaft ist und so. Hab das jetzt auch nachgelesen, 24 Abteilungen, also man war so circa 2 einzelne Wochen im Jahr dran, pro Abteilung, und das war die Überraschung, circa 800 Priester. Also circa 20.000 Priester, die da irgendwie diesen Dienst versahen. Und jetzt wurde er ausgelost. Waren einer von 800. Ich habe schon bei kleineren Auslosungen nichts gewonnen. Einer von 800. Und er kommt heute dran. Also das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Das hat Gott natürlich so gelenkt, dass der in dieser Woche und gerade heute mit dem Räucheropfer dran ist. Also unter Umständen war der vor vielen Jahren das letzte Mal dran, aber eben heute. Das Räucheropfer wurde einmal am Vormittag gebracht, einmal am Nachmittag. Und weil das Räucheropfer am Nachmittag um 15 Uhr ist, vermuten so ein paar Ausleger und sagen, das hat auch mit Jesus zu tun, die Geschichte. Und Jesus ist doch dann auch irgendwann mal an einem Karfreitag, wie wir sagen, um 15 Uhr gestorben. Ist so eine Überlegung. Wir wissen es nicht. Es kommt auf jeden Fall zur Begegnung von Zacharias und dem Engel. Wie gesagt, später stellt er sich vor und sagt, ich bin Gabriel. Gabriel, der sogar bei anderen dann auch noch auftauchen wird, später bei der Maria. Und natürlich kein Wunder, dass er erschrickt. Also ehrlich gesagt, man geht ja da in diesen Tempel. Und also bei einer Sache kann man sich ganz sicher sein, da ist kein Mensch. Da bin nur ich, wenn ich der Priester bin. Und das ist vielleicht euch auch schon mal so gegangen, falls ihr glaubt, ihr seid allein in der Wohnung und plötzlich sagt jemand Hallo. Da zuckt man ja zusammen. Als wenn man denkt, man ist alleine. Und dieses Innere vom Tempel, ehrlich gesagt, habe ich die Dusche beleuchtet. Und dann steht da plötzlich einer. Also da kriegst du mal so grundsätzlich einen Schreck. Und dann noch so dieses Erkennen, dass ich ein Engel, dieses Erkennen, dass ich eine Gottesbegegnung, dieses Erkennen, oh, ich kann vor Gott ja eigentlich nicht bestehen, das war dem Zacharias auch sofort bewusst. Hoffentlich muss ich jetzt nicht sterben. Das hat sicher den Zacharias alles in diesem Moment erfasst. Und der Engel sagt dann diese berühmten Worte, die er oft zuerst sagt, fürchte dich nicht. Jetzt habe ich mir ehrlicherweise gefragt, ob das geholfen hat. Also als meine Kinder noch kleiner waren, da gibt es ja dann all diese kritischen Momente. Ein Hund kommt entgegen, der nicht angeleint ist. Ich habe zwar festgestellt, dass alle Hunde, der tut nichts, heißt, aber es kommt ein Hund, er ist nicht angeleint. Das Kind ist klein, der Hund vergleichsweise groß. Dann sage ich zu meiner Ehefrau, sag, keine Angst. Kannst du mal versuchen. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, ob die Eva jetzt keine Angst hatte deshalb. Bloß weil ich das gesagt habe. Vielleicht hat sie sogar gemerkt, der Papa ist, ich glaube, auch nicht ganz sicher, wie das ausgeht. Aber sagt's halt mal. Vielleicht war es manchmal noch besser, ich habe sie an der Hand genommen und falls der Hund ziemlich groß war, habe ich sie auf den Arm genommen, um sie so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, sie braucht sie nicht zu fürchten. Aber manchmal habe ich so gedacht, ja, dieses fürchte dich nicht. Ja, das lesen wir so. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass so ein Engel natürlich nochmal eine andere Autorität hat. Dass er spürt, okay, wenn der Engel das sagt, dann hat es schon nochmal ein anderes Gewicht. Und er hat sich wirklich nicht gefürchtet. Also ich vermute, ein bisschen unruhiger geblieben, aber der erste Schreck war sicher schon mal genommen. Er sagt, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon im Mutterleib an, und schon vom Mutterleib an wird er erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Ein Sohn wird verheißen. Das ist schon mal noch eine Meldung. Ein Sohn wird verheißen. Stell mir vor, der Zacharias hat gerade sinkt der Puls so ein bisschen ab, also keine Angst. Und dann sagt er, ein Sohn wird geboren, da schnellt der Puls ja sofort nochmal in die Höhe. Heute wird man gleich sagen, Risikoschwangerschaft. geht da alles gut? Na, also dem Alter und so weiter. Gut, es sagt der Engel, da ist wahrscheinlich dann alles klar, weil wenn Gott das verheißt, dann sind auch diese ganzen medizinischen Risiken alle auch schon geklärt. Wenn Gott es verheißt, dann klappt das. Zudem eine Besonderheit, der Name wird angesagt, das kommt ja nur ganz selten vor beim Isaak, beim Ismael und eben bei Johannes und später bei Jesus. Und da gibt es noch so ein paar kleine Namensänderungen in der Bibel, der Simon, der da mal Petrus heißt und so. Also hier wird der Name vorgegeben und Johannes bedeutet, irgendjemand von uns heißt doch sicher Johannes hier, oder? Haben wir einen Johannes hier? Ah, jetzt hat es nicht geklappt. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte jemanden fragen, ob er weiß, wie sein Name heißt. Gott ist gnädig. Also wenn jemand einen Johannes kennt, einen Hans oder wie auch immer, Gott ist gnädig. Ja, es ist Gottes Gnade, was hier passiert. Es ist Gottes Gnade, dass dieser Sohn auf diese Weise verheißen wird, dass der Sohn zur Welt kommt, gesund sein darf. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Jedes Kind, das geboren werden darf, ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und sich aber auch eine Ankündigung dessen, was Gott plant. Gott ist gnädig. Und es beginnt hier schon mit diesem Johannes. Gott ist gnädig, weil es eigentlich die größte Gnadenaktion der Welt überhaupt in Gang bringt. Jesus wird bald geboren werden. Es klingt ja in diesen Sätzen schon an. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Ja, wem vorhergehen und so. Ja, Jesus eben. Auch wenn das sich erst abzeichnen wird. Es gehen ja im Grunde da auch noch 30 Jahre ins Land, bevor das alles so Wirklichkeit wird. Aber es gibt schon ein paar Verheißungen. Ich dachte, das ist ja ganz spannend. Das ist ja schon so ein ganz kleiner Lebenslauf. Weil es jetzt ja nicht bloß Dinge sind, die man sich wünscht, sondern zu sagen, man wird Freude und Wonne erleben. Also mit Kindern bis 10 auf jeden Fall. Ab dann wird es manchmal spannend. Ja. Wenn es so ein gewisses Alter kommt, kommen zu Freude und Wonne manchmal auch noch ein bisschen Aufregung dazu. Ja. Diskussion und so. Ne? Ich spare der Engel jetzt erstmal aus hier. Freude und Wonne. Und auch ein bisschen, wie er sich verhält. Ich meine, es ist ja schon Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Aha. Weiß man das schon. Also ein Lebenslauf, interessanterweise im Voraus. Also wenn wir sonst so Lebensläufe schreiben für Bewerbungen oder irgendwas, dann ist das immer so ein Rückblick. Also geboren und also manchmal stehen ja immer Lebenslauf, ehrlich gesagt, auch völlig, also ich finde schon fast langweilige Sachen, also wen interessiert, wie meine Grundschule hieß, also ne, Geschwister und so, bla bla bla, ein paar Stellen. Also das finde ich ja viel spannender. Erstens mal, weil es im Voraus ist und weil es Persönlichkeitsmerkmale beschreibt. Also dieses Nichttrinken von Wein und Dingen war schon so ein bisschen auch eine besondere Art Frömmigkeit, ein Lebensstil, der da gepflegt wurde. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, auch von klein auf, wird eine besondere Beziehung zu Gott haben. Das wird sich auch widerspiegeln, auch wenn wir vom Johannes als Kind nichts wissen. Er wird mal eine Erweckung auslösen. Mann, das wäre ja mal was. Also, ich kenne jetzt ehrlich gesagt niemand, über dem sein Leben steht, der wird mal eine Erweckung auslösen. Also wir damals in der Bibelschule in Liebenzell haben natürlich auch gehofft, wir lösen mal vielleicht wenigstens eine ganz kleine Erweckung aus. Also, wir wären ja schon glücklich, wenn sie im Zeltlager mal 20 Kinder bekehren würden oder sowas. Ne? Also, das wäre ja schon mal super. Jetzt muss ich sagen, okay, ganz so gewaltig war es bei mir jetzt noch nicht. Aber hier, er wird eine Erweckung auslösen. Viele zum Herrn bekehren. Also, was für ein Lebenslauf, der hier vorhergesagt wird. Es wird ein besonderer Junge sein, der sogar noch die alttestamentliche Verheißung des zweiten Elias erfüllt. Das erlebt also alles Zacharias in diesem Tempel. Er ist da ganz allein mit diesem Engel und hat da diese Begegnung beim Dienst für Gott, beim Gottesdienst. Und habe so gedacht, naja, also der ist doch ehrlich gesagt in den Tempel gegangen und sagt, ah, jetzt bin ich heute dran und so und bringt das Ding. Und im Grunde, auch wenn er es schon seit Jahren nicht mehr gemacht hat, er weiß, wie das geht und was man da machen muss. Und die da draußen, die wissen auch alle, wie lange das ungefähr dauert. Das weiß ich, wie viele Minuten. Sie merken ja, das dauert zu lang da drin. Hoffentlich ist nichts passiert. Also er ging so mit der üblichen Erwartung dahin, ich bringe jetzt dieses Räucheropfer. Und dann, ich weiß nicht, was ob da ein Gebet gesprochen wird oder so, die draußen beten auf jeden Fall und dann kommt man wieder raus und spricht denen dann normalerweise den Segen zu. So, jetzt passierte echt was Überraschendes. Und das hat ehrlicherweise meine Erwartungshaltung an den Gottesdienst, die ich so Sonntag für Sonntag mitbringe, ein bisschen hinterfragt. Ich sage, ja, ich komme mit langer Nase zur Türe rein, da wird jemand stehen, da sage ich dem Hallo, und dann spreche ich mit Manuel hier und wir singen wahrscheinlich ein paar. Also man hat ja so einen gewissen Erfahrungsablauf, wo man sagt, na, das wird mich heute wohl erwarten. Und wir sind im Grunde ja froh, dass jetzt nicht ständig Überraschungen sind, dass man da reinkommt und sagt, wir stehen in die Stühle heute, so rum, andersrum. Also es tut uns auch gut, dass es immer gewissen Erwartungsrahmen ja läuft. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, also ich habe mich in diesem Erwartungsrahmen auch ein bisschen eingenistet. Ja, man kommt so, 11:02 geht los. Und so. Also ich rechne eigentlich kaum mit Überraschungen. Ja. Jetzt muss man sich fragen, na, wenn ich mit keiner rechne, meine Überraschungen sind ja auch so eine Sache, sie sind ja nicht immer so wie hier jetzt. Aber ich habe halt gemerkt, mein Erwartungsrahmen ist echt ziemlich berechenbar und ungefähr das passiert auch. Jetzt kann ich nicht versprechen, dass wenn ich mehr erwarte, auch mehr passiert. Aber einfach mal wieder zu fragen, wie gehe ich denn in den Gottesdienst? Wie komme ich hierher? Erwarte ich noch das Besondere, das in irgendeiner Form den Rahmen sprengt? Also zumindest, was mich betrifft, zumindest wo ich sage, heute hat mich was erreicht, heute hat Gott irgendwie was für mich Besonderes gehabt. Was jetzt auch immer, das muss ja nicht für alles sein. Oder überhaupt zu sagen, bete ich für diese Gottesbegegnung. Ja, also ich glaube, wir begegnen Gott im Gottesdienst, gar keine Frage. Und durch sein Wort, durch die Gemeinschaft, durchs Lied, wirklich, auch durchs Abendmahl heute, auch zu sagen, Herr, ich möchte dir besonders begegnen. Ich bin irgendwie offen, ich bin bereit, dass sein Reden heute auch anders sein kann. Also so ein Gebet hat ein gewisses Restrisiko. Es könnte ja was passieren. Also was Überraschendes. Ne? Und dann sage ich, jetzt habe ich dafür gebetet, sich was passiert. Und jetzt hat es vielleicht eine Auswirkung auf mein Leben. Ja, könnte sein. Könnte sein, sogar vielleicht im größeren Umfang. Bei Zacharias war es auf jeden Fall so. Aber wie gesagt, für uns einfach, also für mich auch die Erinnerung zu sagen, was ist denn meine Erwartungshaltung? Wie komme ich in einen Gottesdienst? Ich wechsle ja ein bisschen, aber egal, wie komme ich in einen Gottesdienst? Was erwarte ich? Und ja, also mich hat es ein Stück weit herausgefordert. Für den Zacharias war es auf jeden Fall super spannend. Das war natürlich ja außergewöhnlich. Und der Zacharias, der kann das ja alles noch gar nicht so recht glauben. Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Ich bin alt und meine Frau ist betagt. Wunderbar. Ne? Ich bin alt und meine Frau ist betagt. Also, für uns Männer wunderbar. Ne? Kann man was lernen. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete lange auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merken, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Also man sollte doch meinen, so eine Frage wie die der Zacharias stellt, sollte noch erlaubt sein. Also, Entschuldigung, zu sagen, ja, wie soll es denn gehen? Also es hätte ja auch gereicht, jetzt aus meiner Sicht, wenn der Engel gesagt hätte, es wird schon klappen. Oder irgendwie Gott wird es wissen. Also ich finde das echt relativ streng, dass man sagt, weil du mir nicht geglaubt hast, bist du jetzt stumm. Also wie gesagt, ich kann dem Zacharias keinen Vorwurf machen, so ein gewisser Rechtszweifel kann ja schon bleiben. Ich meine, schließlich geht alles sehr schnell, ich komme da rein, da ist der Engel, der erzählt da irgendwas und so. Dann fragt man noch einmal vorsichtig nach und dann zack, batsch. Also ich finde es als auch nicht so leicht, wenn Gott so etwas Außergewöhnliches sagt, wenn ich den Eindruck habe, da bewegt sich jetzt gerade was. Und dann zu sagen, einfach nur vertrauen. Sicher das, was der Gabriel so ungefähr sagt, einfach nur vertrauen. Einfach nur vertrauen. Also da ist mir die Jahreslosung vom nächsten Jahr, die heißt ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben, manchmal viel näher. zu sagen, also ich möchte das Vertrauen gern aufbringen. Und aber also so ein bisschen Rechtszweifel, muss man doch zugestehen. Zacharias wird stumm, die Zeit ist begrenzt, das heißt, bis dies geschieht, bis also Johannes geboren wird. Und so ist er dann auch, als nach dem Namen gefragt wird. Und der Zacharias ist dann kurz nach der Geburt auf die Tafel schreibt, da wird dann die Zunge wieder gelöst und es folgt zuerst ein Lobgesang. Wie gesagt, die anderen spüren auch, das ist ein ehrfürchtiger Moment, der sich da drin abgespielt hat, als Zacharias wieder nach draußen kommt. Er kann nicht mehr sprechen. Und keiner denkt an einen Schlaganfall, sondern jeder denkt an eine Gottesbegegnung und sagt, da ist was anders wie sonst. Da ist was passiert. Und ich, das würde mich jetzt auch mal interessieren, einen von denen damals zu treffen. Wie war das, als Zacharias da rauskam und ihr alle gemerkt habt, da ist was Besonderes? Dass alle auch mal wieder bemerkt haben, wir sind hier beim Gottesdienst und da drin ist was Besonderes passiert. Wir haben es zwar nicht selber miterlebt, aber indirekt sind wir jetzt auch Zeugen davon. Das muss doch alle irgendwie berührt haben. Und der Zacharias, ja, er kann nicht mehr sprechen, unfreiwillig sozusagen. Und ich denke, es hat auch seinen Alltag wesentlich eingeschränkt, dass da nicht viel gesprochen wurde. Interessanterweise steht er dann auch, dass die Elisabeth sich zurückzog, freiwillig eher sich zurückgehalten hat. Ein Rückzug in die Stille, habe ich es nochmal so ein bisschen als Schwerpunkt betrachtet. Gott erleben in der Stille, das ist ja klar, das ist ja ein Satz, der bei uns sicher ab und zu mal fällt. Man sagt, ja, wenn ich Stille habe, dann redet Gott. Hier dachte ich, ist mehr so im Nachgang. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich gehe in die Stille und rechne damit, dass Gott jetzt zu mir spricht, sondern da war was und ich nehme mir jetzt nochmal Zeit, das nachklingen zu lassen. Und da habe ich zumindest bei mir bemerkt und ich glaube, wenn ich so die durchschnittlichen An- und Abkündigungen in den Gemeinden sehe, geht es bei allen irgendwie so. Also das Leben ist echt voll. Und da geht es manchmal echt Schlag auf Schlag weiter. Batsch, batsch, batsch. Und dass etwas nachwirkt, da fehlt manchmal ehrlich gesagt die Zeit dazu, dass etwas nachwirkt, dass vielleicht auch ich sage, Mensch, ich lass mal das, was Gott gesagt hat, jetzt mal noch in aller Ruhe nachwirken. Was heißt denn jetzt wirklich? Ich habe es jetzt gehört, ich habe es wahrgenommen. Aber was bedeutet denn das? Was hat es für eine Lebensveränderung? Was hat es ja, für Konsequenzen? Was ist zu tun? Was ist zu lassen? Gott sagt ja schon viel früher, im Alten Testament, durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Ja, da ist was dran. Auch mal im Nachgang zu sagen, ich warte nicht in der Stille auf etwas, sondern es kam was und ich lasse es in der Stille nachwirken. Und verarbeite das jetzt noch. Gebt dem Zeit zu verwurzeln. Finde, da fehlt es oft. Also man hört es und patsch, irgendwie versucht man es abzuspeichern. Aber es verwurzelt nicht. Wurzeln schlagen braucht Zeit und dann wird es auch zur Frucht kommen. Zeit zum Gott begegnen, das Kleine oder Große nachwirken lassen, Wert dazu zu steigern. Der Zacharias hat es erlebt, verschiedene Gottesbegegnungen in dieser Geschichte, die ich ein bisschen eingebettet habe, zu sagen, das sind Menschen, die mit Gott leben, die erleben Gott auch im Alltag und lassen sich nicht ganz gefangen nehmen, dass eine Sache nicht gelöst ist. Er erlebt etwas Besonderes im Gottesdienst, etwas, was den Rahmen sprengt. Er war auch nicht vorbereitet. Aber ich habe eingeladen zu sagen, warum nicht die eigene Erwartungshaltung mal wieder hinterfragen oder sagen, die Adventszeit beginnt jetzt, Herr, da sind noch so viele Gottesdienste diesen Monat, auch wirklich besondere. Ich möchte mit einer Erwartungshaltung herkommen, dass da was Besonderes passiert. Oder zu sagen, wenn mich was angesprochen hat, ich lasse es einfach nachwirken. Ich nehme gar nicht jede Andacht mit, die ich irgendwo hören könnte, sondern ich lasse diesen einen Gedanken jetzt mal etwas nachwirken in der Stille für mich und lasse es Wurzel schlagen und dann auch zur Frucht kommen. Amen. Dann bete ich. Ja, danke, lieber Jesus, für diesen Einstieg in die Adventsgeschichten, die der Lukas da aufschreibt, wo er so diesen Punkt setzt, wo er sagt, da ist was Neues begonnen, mit dieser Verheißung für Zacharias und Elisabeth, mit der Geburt von Johannes. der dann als Vorläufer schon viele bekehren durfte. Und es sind auch so Wünsche, die wir haben, dass du uns begegnest, im Alltag, im Gottesdienst, in der Stille, dass du auch bei uns im Kleinen da bist, aber auch mal im Großen, auch in Wunder, ist dir nicht unmöglich. Und wir wünschen uns auch, dass wir Menschen irgendwie ansprechen können, dass sie sich für Jesus interessieren, dass da ein Gedanke mal eingepflanzt wird, dass es da noch mehr gibt als das, was auf der Welt so um uns herum ist. Und Vater, es ist nicht unmöglich, weil du kannst die Dinge tun. Das ist eine Geschichte voller Wunder hier, von wunderbaren Ereignissen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du es auch bei uns tust. Uns die Augen öffnest für die kleinen Dinge und das Herz öffnest auch für Großes. Ich befehle dir es einfach an. Amen.